Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute geht es um das hier. Der frühere Bundespräsident Christian Wulff war am 15. Mai zu Besuch in Bornheim. Aber vorher hatte er auch bei uns einen Termin im Studio Merten. Mehr dazu gleich. Und ich begleite Sie heute durch diese Sendung. Ich bin Claudia Merkle. Ja, der frühere Bundespräsident Christian Wulff war hier bei uns zu Gast. Kurz vor seiner Veranstaltung am 15. Mai in Bornheim, dem sogenannten Ortsgespräch mit dem Bornheimer Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf, besuchte Bundespräsident AD Christian Wulff auch uns im Studio Merten. Im Gespräch mit dem Studioleiter Otto Ganser und Dominik Pinsdorf als Gastmoderator ging es darum, wie er in seiner Jugend im Elternhaus geprägt wurde, um sein Leben mit und in der Politik, welchen Bezug er zu Bonn hat und natürlich auch über seine Zeit als Bundespräsident in den Jahren 2010 bis 2012.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Wulff. Sie haben mir netterweise erlaubt, Sie so anzusprechen. Normalerweise müsste ich Sie noch mit Herr Bundespräsident ansprechen. Aber ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind vor Ihrer Veranstaltung, Sie anschließend in Bornheim in der Europaschule haben. Und das ist das Ortsgespräch mit dem Kollegen Dominik Pinsdorf. Und wir machen jetzt ein Gespräch mit Ihnen. Wir möchten etwas mehr über Sie erfahren, über Ihr Leben mit der Politik, über Ihre Zeit als Bundespräsident und auch die Zeit danach. Aber fangen wir mal ganz früh an, wie das Interesse für Politik überhaupt in Ihrer Jugend angefangen hatte.
Ja, 1959 sind Sie hier geboren in Osnabrück. Es stellt sich die Frage, als Bornheimer, warum muss man einfach mal in Osnabrück gewesen sein? Das würde mich mal interessieren. Gibt es da...
Ich glaube, die größte Bekanntheit hat unsere Stadt durch den VfL Osnabrück, der nun gerade leider in die dritte Liga abgestiegen ist. Aber ich war noch am Sonntag dabei, als sie in St. Pauli in Hamburg gespielt haben. Dann kennt man Osnabrück oft aus dem Geschichtsunterricht. 30-jähriger Krieg ging durch den Westfälischen Frieden in Münster und Osnabrück glücklicherweise dann endlich zu Ende. Und der Westfälische Frieden ist Vorbild für andere Friedensverträge in der Welt gewesen. Und die Stadt bekennt sich heute als Friedensstadt zur Aufarbeitung dieser Themen, um einen Beitrag zu leisten für dauerhaften Frieden. Manche kennen die Neu-Osnabrücker Zeitung. Ich selber finde, man sollte in Osnabrück gewesen sein, um mal das Museum für den jüdischen Maler Felix Nussbaum besucht zu haben. Das hat der Architekt Daniel Liebeskind architektonisch begleitet. Und dieser Künstler ist Osnabrücker und wurde durch die Nazis ermordet, hat sehr viele Bilder gemalt, die sehr früh aufgezeigt haben, wohin der Nationalsozialismus führt, wie hasserfüllt, wie hetzend er gegen Minderheiten war. Und hätte man die Bilder von Felix Nussbaum ernster genommen, hätte man vielleicht die Machtergreifung der Nazis verhindern können. Es gibt auch andere Gründe, die schöne Altstadt und so weiter. Jede Stadt wirbt für ihre Stadt. Sie werden mir heute Abend Bornheim von der schönsten Seite zeigen. Daran besteht kein Zweifel. Aber wenn jemand nach Osnabrück kommt, dann empfehle ich das Nussbaum-Museum, das historische Rathaus, den Marktplatz, die Altstadt, den Dom, wo der Papst Johannes Paul II. 1980 eine Messe gelesen hat. Also, mir würden jetzt weitere Gründe einfallen, aber ich glaube, wir haben 3x13 Minuten.
Ja, genau.
Der erste Teil wäre schon mit Osnabrück ganz zu füllen.
Aber wir, glaube, die Bornheimer werden jetzt vielleicht auch mal nach Osnabrück fahren. Ich habe gelesen, dass Sie mit 4 oder 5 Jahren Busfahrer werden wollten. Jetzt stellt mich die Frage, warum sind Sie es nicht geworden?
Man ändert ja seine Berufswünsche im Laufe der Zeit, letztlich, weil ich dann doch noch eine Alternative aufgezeigt bekommen habe durch den Rechtskundeunterricht in der Schule. Aber Busfahrer fand ich toll, Menschen an Bord zu nehmen, sie zum Ziel zu bringen, ein- und aussteigen zu sehen, die Verantwortung wahrzunehmen. Also das fand ich mit 5 Jahren ganz toll. Da gab es noch Busse, die waren an die Oberleitung angeschlossen und die bekamen Strom von oben. Manchmal fiel die Leitung aus dem Netz und dann musste der Busfahrer aussteigen, wieder die Zuführung herstellen. Das sind meine Kindheitserinnerungen. Aber dann in der Schulzeit hatte ich Rechtskundeunterricht und fand es total faszinierend, dass man sich als Richter von oben auf die Dinge schauend positionieren kann, dass man sich als Verteidiger für den Angeklagten positionieren kann und dass man sich aber auch auf der Seite des Staates für die Staatsanwaltschaft engagieren kann und dass alle Dinge mehrere Seiten haben und dass man es von allen Seiten betrachten soll. Das fand ich faszinierend, da wollte ich Jurist werden.
Oder man liest auch, dass Sie mit 9 Jahren an einer Tankstelle gearbeitet haben. Was war der Grund, dass Sie mit 9 Jahren an einer Tankstelle gearbeitet haben?
Ja, das war jetzt keine unerlaubte Kinderarbeit, sondern als meine kleine Schwester geboren wurde, da habe ich zu meiner Mutter hochgerufen. Damals durften Kinder noch nicht in die Entbindungsstation, durften also noch nicht den Säugling, die Geschwister besuchen. Das war alles verboten zu den damaligen Zeiten in den 60er Jahren. Viel zu gefährlich hieß es. Habe ich unten von der Straße hochgerufen, Mama, Mama, ich habe schon 9,60 D eingenommen, weil ich nämlich an der Tankstelle bei uns in der Nähe die Scheiben geputzt habe einfach. Und da habe ich schon etwas gelernt, was mich das Leben lang begleitet hat. Die mit einem dicken Mercedes, die haben oft gesagt, ich habe kein Geld dabei, kein Kleingeld. Und die mit dem kleinsten alten Fiat 500, die holten aus der Tasche 50 Pfennig und gaben mir 50 Pfennig für die geputzte kleine Scheibe. Und da habe ich gesehen, okay, wichtige Erfahrung. Also ist nicht so, dass die größten Portemonnaies am meisten geben.
Ich fand das ihre Mutter. Wie ihre Mutter das aufgefasst?
Meine Mutter fand das saupeinlich und hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass das niemand mitgekriegt hat, weil sie irgendwie dachte, die Leute könnten denken, dass ich zum Familienunterhalt beitrage durch das Putzen von Fensterscheiben. Aber da hatte ich mir natürlich mit 9 Jahren nichts dabei gedacht.
Aber das ist eine schöne Geschichte. Ja, das hat man früher so erlebt.
Ich weiß gar nicht, woher Benz auf die her hat.
Tja, der Weg in die Politik. Ich bin sozialisiert worden aufgrund meiner Biografie, meiner Eltern, habe immer gemerkt, man muss sich einsetzen. Wie war das bei Ihnen gewesen? Welchen entscheidenden Punkt gab es bei Ihnen im Leben, dass Sie sagen, ich möchte mich politisch engagieren?
Wir haben wirklich Ähnlichkeiten, Herr Binsdorf, weil wir das Glück haben, im Elternhaus geprägt worden zu sein. Hm. Ich persönlich glaube heute, dass mich mein Elternhaus, meine Schule, das war eine sehr reformerische, moderne Schule, ein modernes Gymnasium, aus dem auch Boris Pistorius, der heutige Verteidigungsminister, hervorgegangen ist, also eine politische Schule, und aber auch meine Heimatstadt Osnabrück, über die wir schon gesprochen haben, geprägt haben. Und im Elternhaus hatte ich die Situation eines sozialdemokratischen Vaters, sehr politisch, und einer eher christdemokratischen Mutter. Und da merkte ich als Kind bereits, also man will sich ja nicht auf eine Seite schlagen, man muss sich seine eigene Meinung bilden. Man kann nicht einfach nur eine Meinung übernehmen. Und mein Vater hat mich sehr geprägt, weil er den Untergang des überhaupt ersten Demokratieversuchs in Deutschland, der Weimarer Republik, erlebt hatte, dass man von radikalen Strömungen Abstand hält und dass man sich in der demokratischen Mitte engagiert für die Demokratie, weil er mir sagte, Weimar ist untergegangen, weil es zu wenig Demokraten gab. Es gab zu wenig, die Demokratie verteidigt haben. Und er hat mir geraten, interessier dich für die demokratischen Parteien, schau dich um, mach dir ein eigenes Bild. Und wenn du in eine demokratische Partei gehst, großartig, wenn du in eine radikale Partei links oder rechts gehst, dann habe ich versagt. Das war so seine Botschaft und das hat sich natürlich eindrucksvoll angehört. Ich war 10, da hat er mir das am Tag der Bundestagswahl 1969 vermittelt, weil da drohte die NPD ins Parlament zu kommen. Das hat ihn elektrisiert, also er hatte Schweißbein auf der Stirn, als er davon sprach. Und ich habe gesagt, ich bin 10, ich habe noch keine Ahnung, ich habe mich noch nicht damit gekümmert. Aber er sagte, mach das die nächsten Jahre, wenn du dann 13, 14, 15 bist. Und das habe ich dann gemacht und bin vielleicht manchmal zu seinem Leidwesen nicht in die SPD, sondern in die CDU gegangen.
Ja, aber er das fand wollte okay. Ich nämlich gefragt haben, ja.
Ja, er sagte, die CDU, da sind auch so ein paar rechte Kreise, ganz gefährlich und so. Also er hatte so ein gewisses Feindbild gehabt. Nein. Das habe ich über die Jahre abzubauen versucht. Aber er war halt aus seiner Erfahrung heraus nach dem Kriege Pazifist geworden, Sozialdemokrat geworden, wollte eigentlich seine Versäumnisse wieder gut machen, die er für sich auch spürte aus der Zeit. Denn er ist 1913 geboren, also er war 1933, 20 und hatte wohl auch Phasen, wie so viele Menschen damals, den Nazis auf den Leim gegangen zu sein. Und das hat er sich sein Leben lang vorgeworfen, war sein Leben lang traumatisiert. Und deswegen darf uns das alles nicht wieder passieren, dass Leute sich von irgendwelchen Rattenfängern einfangen lassen und gegen andere aufwiegeln lassen. Also die Botschaft meines Vaters an mich, die gebe ich heute an meine Kinder weiter. Haltet euch fern von Menschen, die Dinge propagieren, die Menschen nicht tun, und lasst euch nicht anstecken von dem Bösen.
Das hat sie also sehr geprägt.
Das hat mich sehr geprägt. Dieser Moment des Gesprächs über Politik. Natürlich, mit 4 Jahren habe ich das Attentat auf Kennedy wahrgenommen, als Kind, das erste Mal am Bildschirm, mit 8 oder 9 den Prager Frühling, also den Aufstand gegen den Kommunismus in Prag. Da liefen die Leute durchs Treppenhaus und sagten, gibt's wieder Krieg? Das war für mich als Kind irgendwie unvorstellbar, aber das beschäftigte die Erwachsenenwelt. Und da ist man politisch, man ist in einem politischen Elternhaus, man bekommt die Dinge mit, man greift sie auf. Meine Konsequenz daraus ist, nehmt Kinder ernst, nehmt die Sorgen, Ängste, Nöte, Klimawandel von Kindern ernst, setzt euch mit denen auseinander, erklärt ihnen, was ihr erklären könnt, haltet sie nie für zu jung, für zu klein, sie könnten das nicht verstehen. Kinder können eine ganz, ganze Menge verstehen und bilden sich ihre Meinungen. Und ich nehme mir viel Zeit für Gespräche mit 11-Jährigen, mit 12-Jährigen, mit 13-Jährigen und treffe heute als alter Mann gelegentlich in irgendwelchen Gaststätten Leute, die sagen, ja, sie haben mir damals als Kind was erklärt und sie haben so lange ausgeharrt, bis ich es verstanden habe. Also diese Erinnerung gibt es dann. Das zeigt mir, es ist richtig, sich mit Kindern und Jugendlichen lange auseinanderzusetzen.
Ja, das hat sie also sehr geprägt und hat da schon so das Interesse für Politik begonnen in dem Alter, wo sie gesagt haben, da möchte ich mitmischen.
Ja, ich habe dann eine Schülerzeitung an dem Schuleingang, da durften die verteilt werden, in die Hand gedrückt bekommen. Da stand drin, wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, wir haben heute Frieden mit unseren Nachbarn, wir verfolgen das Ziel der Wiedervereinigung, wir wollen Probleme, die wir haben, friedlich lösen mit konstruktiven Vorschlägen. Da habe ich gesagt, da gehe ich mal hin, das finde ich interessant. Und dann wurde ich Schülersprecher an meiner Schule, in den Stadtschülerrat gewählt, in den Landesschülerrat, Bundesvorsitzender der Schülerunion. Und das sind Parallelen zu Herrn Pinsdorf im Übrigen, der eben auch über das Elternhaus geprägt, dann gesehen hat Wirksamkeit von Engagement, dass man was verändern, bewirken kann. Jetzt will ich nicht sagen, dass er Bundespräsident wird, aber nichts ist ausgeschlossen. Aber er hat eben auch gemerkt, man kann was bewegen, man kann was verändern, man kann was erreichen, wenn man einen Brief an die Zeitung schreibt. So habe ich auch Leserbriefe geschrieben und habe darauf auch Resonanz bekommen. Und das müssen wir eben auch vermitteln. Man kann in diesem Land, in dieser Demokratie sagen, was man denkt, und man kann etwas verändern.
Tja, also mir fiel jetzt gerade ein, wo Sie das sagten. Als Kind habe ich geträumt, ich werde mal Bundespräsident. Das bin ich zwar nie geworden, aber jetzt sitzt ein ehemaliger Bundespräsident neben mir.
Ja, ich glaube, wenn man das träumt als Kind, wird man es natürlich.
Ja, ich glaube, wir machen hier eine kleine Pause und dann kommen wir gleich in die zweite Runde. Ja, bei uns im Studio Merten ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Und im ersten Teil haben wir schon etwas über Ihre Kindheit und Jugend gesprochen. Wir wollen jetzt aber schon so einen Schritt weitergehen. Die Zeit, wo Sie dann konkret in die Politik hineingegangen sind. Wie war das? Wie kam es dazu?
Ich war ehrenamtlich natürlich sehr engagiert als Landesvorsitzender der Jungen Union, im Bundesvorstand der Jungen Union, im Landesvorstand der CDU Niedersachsen, aber alles ehrenamtlich und habe immer darauf geachtet, naja, wenn du mal in der Politik landen könntest, dann musst du total unabhängig sein. Du musst jederzeit sagen können, wir machen das so, wie ich das möchte, oder wenn ihr es ganz anders wollt, dann sucht euch einen anderen. Ich gehe wieder zurück in meinen ordentlichen anderen Beruf. Demzufolge habe ich mich dann zurückgezogen gehabt für ein gutes erstes, zweites Examen, bin Anwalt geworden und dann kam der Anruf eines damaligen Umweltministers in Niedersachsen, Werner Remmers, der eines meiner Vorbilder war, und der sagte, so, jetzt hast du dich Jahre darum gedrückt, aber ich bin jetzt 16 Jahre Vorsitzender der CDU im Bezirksverband und das sollst du jetzt übernehmen. Das war natürlich eine Riesenherausforderung, mit 30 Jahren Vorsitzender der CDU aus Hamburg-Emsland zu werden. Die hatte damals 5 Landesminister. Und nach der ersten Sitzung wurde mir die Rechnung präsentiert, was noch offen wäre. Und ich denke, wieso ist hier noch was offen? Ja, es sind hier noch die ganzen Sicherheitsbeamten zu bezahlen. Die hatten also alles anschreiben lassen. Und ich war der kleine Vorsitzende der CDU, der für die Minister Sicherheitsbeamten da dann die Kosten übernehmen musste. Das war eine aufregende Erfahrung, dass ich merkte, oh, jetzt bist du hier auf einer anderen Ebene. Und dann kam 1-2 Jahre später tatsächlich die Situation, dass in Niedersachsen, aber auch von Helmut Kohl hier in Bonn an mich herangetragen wurde, wenn ich denn jetzt für den Landtag kandidieren wolle, soll ich doch gleich als Spitzenkandidat. Weil beim nächsten Mal gegen Gerhard Schröder seien die Chancen auch schlecht. Da sollte ich dann als Junger mal üben, um dann beim übernächsten Mal zu gewinnen. Und dann habe ich halt geübt in dem Wahlkampf und bin in den Landtag gekommen. Und beim nächsten Mal dachte ich, ich könnte gewinnen. Aber dann war das die Auseinandersetzung Lafontaine-Schröder. Und da haben die Leute zwischen Lafontaine und Schröder entschieden. Ich fand gar nicht statt und habe wieder verloren. Und dann beim darauffolgenden Mal habe ich ja gegen Sigmar Gabriel, der Ministerpräsident in Niedersachsen war, die Wahl gewonnen, wurde Ministerpräsident, wurde wiedergewählt. Und das war natürlich eine tolle Zeit, weil man all das, was man jahrelang vorbereitet hat, auch in Tat umsetzen konnte.
Und was haben Sie da gelernt für sich? Wie kann man das beschreiben? Wie würden Sie
das sagen? Ich habe für mich gelernt, dass man aus Niederlagen, aus Rückschlägen eigentlich mehr gewinnt als aus Siegen. Weil nach Siegen fragt man sich ja nie, was man falsch gemacht hat, sondern da denkt man, man hat alles richtig gemacht. Aber nach Niederlagen, da muss man sich fragen, da muss man den Dingen auf den Grund gehen. Was waren dafür die Ursachen? Was war noch nicht so gut, noch nicht so perfekt? Und ich habe halt nach den Niederlagen immer manches umgestellt, in meinem Umfeld, bei Themen, bei Art des Auftritts. Und ja, bin einfach auch dann in der Zeit gereift und war dann ja einer der jüngsten Ministerpräsidenten und das dann über einige Jahre.
Ja, das waren ja, ich glaube, fast 10 Jahre.
Siebeneinhalb
Jahre. Und ja, das hat Sie dann auch geprägt. Die Politik war ja für Sie ja dann ein wichtiger Faktor. Als Ministerpräsident hat man ja dann noch viele Führungsaufgaben. Ist das denn auch etwas, was einen ja sehr beansprucht? Ich kann mir vorstellen, man führt eine riesige Behörde oder wie kann man das sagen?
Es ist tatsächlich so, da muss man eine Lanze brechen für Hendrik Wüst und andere Ministerpräsidenten heute. Ministerpräsident ist eines der wirklich anstrengendsten, forderndsten Ämter, die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben hat. Warum? Der Ministerpräsident ist quasi der Staatspräsident des Bundeslandes, der Repräsentant nach außen. Der Ministerpräsident ist der Regierungschef im Land und Nordrhein-Westfalen hat ja 18 Millionen Einwohner, Niedersachsen 8 Millionen. Das ist ja schon eine Größenordnung, mit der man auch ein Mitgliedstaat in der Europäischen Union sein könnte. Viele Staaten sind ja kleiner als mit 8 oder 18 Millionen. Dann ist man verantwortlich nicht nur für die Politik im Bundesland, sondern vertritt das Land auch im Bundesrat in Berlin und man vertritt auch das Land in Brüssel in der europäischen Politik. Und dadurch ist man dann auch noch parteipolitisch engagiert, im Präsidium der Partei und Landesvorsitzender meistens. Also das ist schon eine vielfältige Beanspruchung und in der Zeit habe ich immens viel gelernt, aber davon profitiert, dass ich mich halt so viele Jahre in der Opposition vorbereiten konnte. Wir haben dann die Bezirksregierung abgeschafft, wir haben die Landesverwaltung verschlankt, wir haben dereguliert, die Hälfte aller Erlasse und Rechtsvorschriften abgeschafft. Wir haben gespart, wir haben jedes Jahr 350 Millionen Euro weniger Schulden gemacht. Wir haben Schwerpunkt gesetzt auf Polizei und Lehrer, auf Unterrichtsversorgung. Das sind alles so Dinge, die waren schon einem ganz stringenten Plan folgend und von den Dingen ist auch eigentlich nichts rückgängig gemacht worden anschließend, weil man doch erkannt hat, ja, das war richtig, dass so ein Land wie Niedersachsen, das eher strukturschwach ist, sich auf wirtschaftliche Entwicklung, auf Infrastruktur konzentriert und eine möglichst schlanke, bezahlbare Landesverwaltung hat.
Dann kam aber irgendwann 2010, so stelle ich es mir vor, ein Anruf. Christian, möchtest du Bundespräsident werden oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so war es tatsächlich nicht, sondern es kam dann nach dem Rücktritt von Horst Köhler ein Anruf am nächsten Tag von Angela Merkel, man sollte mal reden. Das lag auch darin begründet, dass ich ja schon 10, 12 Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender war, sehr gut mit Angela Merkel zusammengearbeitet habe, ich lange Ministerpräsident war und sie wollte mit mir einfach über die Situation reden. Und ich habe dann meine Frau gebeten, mit nach Berlin zu fahren, um zu bereden, ob ich denn, wenn jetzt Wolfgang Schäuble oder Ursula von der Leyen Bundespräsidentin würde, ob ich denn dann Bundesminister würde und werden sollte oder lieber in Niedersachsen bleiben sollte. Also das war alles völlig offen und auch an dem Abend mit Angela Merkel haben wir die Fragen offen diskutiert und sie hat es jetzt nicht mehr angetragen, sondern sie hat nur gesagt, ja, auch die CSU mit Horst Seehofer, auch die FDP mit Guido Westerwelle könnten mit mir, aber auch mit anderen leben. Also es könnte durchaus denkbar sein, dass man sich auf mich verständige. Und habe dann gesagt, mich würde das Amt tatsächlich reizen, weil ein Bundespräsident Brücken zu bauen hat, zu vermitteln hat, zusammenzuführen hat, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu organisieren hat und vertreten soll. Und das war immer mein Ding. Also ich war nie ein Extremist auf einem extremen Feld im Kampf gegen andere, sondern ich habe immer versucht, die Enden zusammenzubinden, immer auch tolerant zu sein, immer auch Verständnis für die andere Position zu haben. Und da war ein Amt des Bundespräsidenten, mal einen jungen Bundespräsidenten ins Amt zu bringen mit einer Patchwork-Familie, das Wort mag ich eigentlich nicht, aber wir hatten halt ein kleines Kind im Kindergarten, ein Kind in der Grundschule, meine Tochter ging aufs Gymnasium G8, also es wäre dann ein Bundespräsident geworden, wurde es dann ja auch mit mir, der wirklich persönliche Lebenserfahrung im Alltag in der Jetztzeit hat und nicht von früher redet. Und das fand Angela Merkel auch interessant und anspruchsvoll, und sie hat dann mit den anderen Parteien gesprochen und es kam dann zu mir als Kandidat und ich bin das dann gerne geworden, wäre es auch gerne geblieben. Es war eine relativ kurze Amtszeit, das hat verschiedene Gründe, über die wir wahrscheinlich noch reden werden. Aber der Ansatz, mal ein jüngerer Bundespräsident mit ganz besonderen Erfahrungen mit Kindern, das schien mir interessant zu sein. Hat sich dann auch ausgewirkt. Ich habe meine Tochter mit nach Israel genommen, beispielsweise. Die Israelis haben das als ganz großes Zeichen gewertet, dass ein Bundespräsident, ein junger Bundespräsident, seine Tochter mitbringt, als Zeichen, wir geben die Verantwortung angesichts des Holocaust durch Deutsche, geben wir in die nächste Generation weiter.
Ich möchte mal eine Frage stellen, die mir gerade durch den Kopf ging. Als Sie zum Bundespräsidenten gewählt wurden von der Bundesversammlung, da wurde Ihnen ja irgendwann bewusst, ja, jetzt bin ich das wirklich. Was macht das mit einem Menschen? Ist das eine riesige Verantwortung? Ist das ein Gefühl von Demut, die dann irgendwann aufkommt? Oder Dankbarkeit, das für Deutschland machen zu können? Das Land präsentieren, repräsentieren zu können, das ganze Land?
Eindeutig ja. Diese Demut habe ich eigentlich mir immer beibehalten vor diesen Möglichkeiten, vor diesen Aufgaben, das als eine ganz große Gelegenheit, eine ganz große Chance, ein ganz großes Geschenk zu betrachten, dass man auf Zeit eine ganz große Verantwortung hat und damit auch eine Bürde hat, die man nutzen sollte. Was die Verantwortung betrifft, war das bei mir bei der Wahl zum Ministerpräsidenten. Weil als Ministerpräsident wissen Sie, Sie entscheiden jetzt viele Dinge, die auch für Menschen von Bedeutung sind. Beförderungen, Nichtbeförderungen, Gesetze, die Auswirkungen haben, Begnadigungen. Also Sie machen ganz viele Dinge mit unmittelbaren Auswirkungen, für die Sie dann auch persönlich verantwortlich sind. Als Bundespräsident ist man eher protokollarisch, eher Repräsentant. Die wirkliche Verantwortung liegt beim Parlament, liegt bei der Bundesregierung. Man unterschreibt die Gesetze, sie treten damit in Kraft. Aber eigentlich überprüft man nur, ob sie ordnungsgemäß zustande gekommen sind, nicht, ob sie inhaltlich in Ordnung sind. Insofern ist bei dem Bundespräsidenten der Protokolldruck, das Protokollarische, das zu beachtende, das Förmliche, das richtig zu machen, von viel größerer Bewandtnis. Also bei der Wahl zum Bundespräsidenten habe ich sofort gespürt, jetzt ist eigentlich alles anders. Ja. Und habe auch unter manchem sehr gelitten. Beispielsweise darf ein Bundespräsident nicht irgendwo hinfahren zum Gespräch, sondern alle müssen zu ihm kommen, aus protokollarischen Gründen. Das fand ich immer ganz schrecklich, weil ich gesagt habe, die haben doch alle viel weniger Zeit als ich, dann fahre ich doch da lieber ins Kanzleramt. Aber nein, auch die Kanzlerin fährt zum Bundespräsidenten, das fand ich etwas lästig. Oder man soll immer als Letzter kommen, als Erster wieder gehen. Ich selber bin aber jemand, der gerne etwas früher kommt, um schon Stimmung aufzunehmen und der auch ein bisschen bleibt, um zu hören, was man hätte besser machen können, um aufzunehmen, wie kam denn das an? Also Sie sind in einer sehr protokollarischen Rolle mit sehr viel zu beachtenden Dingen im In- wie Ausland. Sie müssen gleich über den roten Teppich da die Ehrenformation abnehmen. Und Sie müssen sich an der richtigen Stelle vor der Flagge verbeugen und Sie müssen an der richtigen Stelle den Staatsgast begrüßen und behandeln und wieder hinbringen. Und das sind Dinge, die, glaube ich, für alle Bundespräsidentinnen und Bundespräsidenten eine große Herausforderung sind. Und da ist man schon demütig und vorsichtig und zurückhaltend. Das ist aber auch meine Art. Ich war immer eher zurückhaltend. Ich gehe in eine Halle lieber am Rand rein und bin dann mit einmal vorne, als dass ich jetzt in der Mitte einziehe und in alle Richtungen winke, wo gar keiner zurückwinkt. Das machen ja auch einige, die winken in alle Richtungen, da ist aber gar keiner, der zurückwinkt. Das ist nie mein Ding gewesen.
Sie haben gerade gesagt, dass man das Protokoll beachten muss als Bundespräsident. Ich habe das jetzt im Schloss Bellevue auch erlebt, da wird man dann auch eingewiesen vom protokollarischen Protokollar. Kriegt man denn da so eine Nachhilfestunde? Also stellt man sich dann mal zusammen und sagt jetzt, also Übt man das vorher auch mal?
Ja, das ist so eine Sache. Also zum Beispiel, das Protokoll reist immer ins Ausland vor, guckt sich alles an, um einem dann zu sagen, wie alles läuft. Da habe ich aber sehr oft erlebt, dass dann der Protokollchef aus dem Flugzeug guckte und sagte, oh, ist anders als besprochen. Und da muss man doch sehen, dass man irgendwie klarkommt. Oder ich war in Bangladesch und da ist es üblich gewesen, dass der Präsident nicht mit vor der Ehrenformation hergeht. Das hatte mir aber keiner gesagt. Und mit einmal sieht man, jetzt musst du da alleine ins Viereck laufen und kommst dann wieder beim Präsidenten an. Da sagt man sich dann, Mensch, wenn da eine ganze Delegation vorausgereist ist, das hätten sie dir aber auch sagen können. Aber man muss da flexibel agieren, ja, in der Situation, intuitiv entscheiden. Sollte aber versuchen, sich vorher auf die Situation einzustimmen und auf erfahrene Leute zurückzugreifen. Ich habe das immer gemacht bei den Botschaften. Beispielsweise habe ich die Botschafterinnen und Botschafter gefragt, nach dem Motto, wenn ich das Land wieder verlasse, soll es zu deutschem Nutzen sein, dann soll es ihre Arbeit erleichtern, nicht erschweren. Und wenn man auf die klugen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes hört, auf die Botschafter, auf die Botschafterinnen, dann ist man auf der sicheren Seite. Da muss man eben mit einer gewissen Demut, mit einem gewissen Respekt auftreten. Man sollte nie mit dem erhobenen Zeigefinger moralisieren, durch die Welt reisen und den Leuten sagen, wie sie zu leben haben, sondern man sollte froh sein, dass wir Deutschen wieder gleichberechtigt anerkannt sind in der Welt und dass sich die Welt freut, wenn wir kommen. Wir sollen sich freuen, wenn man da war. Also Zurückhaltung, Demut, Bescheidenheit, das bietet sich für Politiker immer in allen Situationen an und das habe ich für mich immer reklamiert.
Ja, unsere letzte Gesprächsrunde mit dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff hat begonnen und wir möchten jetzt noch einiges besprechen in der Kürze der Zeit. Ja, die Zeit als Bundespräsident war ja nicht allzu lang, aber ich möchte auch noch wissen, wir sind ja hier in der Nähe von Bonn, wo wir hier im Studio Merten sitzen und in Bonn hatten Sie Ihren zweiten Amtssitz. Da waren Sie doch auch öfters mal zu Gast in Bonn. Dann kennen Sie doch ein bisschen schon von Bonn und dem Umland, oder?
Am intensivsten habe ich Bonn natürlich als junger Politiker kennengelernt. Wenn Sie mit 18 Jahren in den Bundesvorstand der CDU fahren, als Bundesvorsitzender der Schülerunion und treffen da auf Helmut Kohl und all die Größen der Union damals, das war sowas von aufregend. Und dann habe ich Bonn natürlich näher kennengelernt. Heiner Geißler sagte, komm, wir fahren zur Demonstration auf dem Münsterplatz, da ist ein Redner ausgefallen, da müssen Sie der dritte Redner sein. Da habe ich in einer 5 Minuten Autofahrt Zeit gehabt, mir eine zu überlegen. Wenn Sie das durchgemacht haben, dann trauen Sie sich dann noch einiges zu. Dann war natürlich hier das ganze Näheverhältnis Langer Eugen, Abgeordnetenhaus, rüber in Bundestag, Bundesrat, Bundeskanzleramt, Parlamentarische Gesellschaft, es war alles dicht beieinander. Die Busse der Besuchergruppen fuhren da überall rum, stiegen aus und man unterhielt sich. Also die Nähe von Bonn, die politische Nähe der Demokratie in Bonn, das ist etwas ganz Faszinierendes und deswegen bin ich Bonn-Nostalgiker. Also das war eine tolle Zeit. Das war einfach eine super Zeit, in Bonn auf dem Bahnhof anzukommen. Anfangs das erste Mal, bevor ich nach Bad Godesberg weiter zur Bildungsstätte oben, Fennerstraße 55, vergesse ich nie, ist über 50 Jahre bald her, aber unvergesslich. Und das sind die Erinnerungen an Bonn. Als ich Bundespräsident war das tollste Ereignis der 3. Oktober 2011. Denn da haben wir die Villa Hammerschmidt zum Tag der offenen Tür geöffnet. Es waren 40.000 Besucherinnen und Besucher in der Villa Hammerschmidt. Ich hatte Richard von Weizsäcker gebeten, der lange hier Bundespräsident war, doch mitzufliegen von Berlin nach Bonn. Gemeinsam haben wir dann diesen Tag der offenen Tür gefeiert mit den Baskets aus Bonn, hier den Basketballern. Und es war einfach eine super Atmosphäre. War ein super Tag, super Wetter, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Ich habe aber auch Diskussionen in der Villa Hammerschmidt gemacht mit den Angehörigen der Love Parade Parade, die ihre Kinder dort verloren hatten und denen wir die Villa Hammerschmidt für einige Tage zur Verfügung gestellt hatten, um Trauerarbeit zu leisten. Da bin ich dazu gestoßen. Es gibt verschiedene Erinnerungen ernster und fröhlicher Art an Bonn.
Wir haben gerade darüber gesprochen schon, 598 Tage waren Sie Bundespräsident. Ich möchte heute auch nicht nochmal alles, das kennen ja die Hörerinnen und Hörer alles, es gibt auch ein tolles Buch, wo Sie ganz selbstreflektiert geschrieben haben, ganz oben, ganz unten. Meine Frage nur, so eine Zeit des Rücktrittes und die Zeit zum Gerichtsurteil, dass Sie freigesprochen worden sind. Wie geht man danach mit um, mit der öffentlichen Demütigung, die Sie vielleicht auch erlebt haben, durch Medien, durch Gesellschaft? Was haben Sie, können Sie verzeihen?
Das war eine ganz schreckliche Zeit, ganz furchtbar, vor allem auch für meine Familie, meine Kinder, meine Frau, mit schwerwiegenden Einschnitten. Aber man ist echt gut beraten, so etwas auch abzuschließen. Und ein Weg, damit abzuschließen, war mein Buch nach dem Motto, wenn das jemanden im Detail interessiert, dann sollte er auch meine Sichtweise kennen und dann kann er das da nachlesen. Aber ich werde in der Zukunft leben und mich mit der Zukunft beschäftigen und bin meinem eigentlichen Thema treu geblieben. In der Amtszeit war mein Thema ja Zusammenhalt, auch Integration von Minderheiten in dieses Land als Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen, vor allem auch den muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Da sind mir heute viele bis heute dankbar für den Satz, inzwischen gehört auch der Islam zu Deutschland. Und ich nehme davon nicht nur nichts zurück, sondern ich arbeite weiter an diesen Themen. Ich bin weiterhin stolz, Bürgern, die mir böse Briefe schreiben, zu sagen, lest doch mal meine ganze Rede vom 3. Oktober 2010. Und dann sagen viele, wenn wir die ganze Rede lesen, dann ist da so viel Vernünftiges drin, dann haben wir vielleicht auch zu Unrecht sie abgeurteilt, sondern sie haben ja die ganzen Probleme da auch beschrieben. Das tut dann gut. Und ich arbeite weiter an diesem Thema. Da ist viel zu tun, dass wir mit Respekt, mit Wertschätzung miteinander umgehen, als gegen Minderheiten Stimmung zu machen oder Gewalt, Hetze und Hass zuzulassen. Also wir sind alle weiter gefordert.
75 Jahre Grundgesetz steht jetzt an dieses Jahr. Was macht das mit Ihnen als ehemaligen Bundespräsidenten, aber auch mit der aktuellen Zeit, die wir erleben? Politikerinnen und Politiker werden angegriffen im Wahlkampf auf der Straße, auf der kommunalen Ebene, auf höherer Ebene. Was macht das mit Ihnen und wo müssen wir mehr darüber sprechen auch? Müssen wir mehr uns trauen, die Themen anzusprechen? Haben wir in der Vergangenheit vergessen oder haben wir uns nicht getraut, darüber zu sprechen? Weil es ist ja ein Prozess, der sich ja entwickelt hat in den letzten Jahren anscheinend.
Ja, das ist all das, was Sie in Ihrer Frage schon einwerfen. Damals herrschte eine große Zuversicht in die Zukunft, ein Europa zu schaffen, Deutschland wieder zu vereinigen, Demokratie und Rechtsstaat zu etablieren, weil man in die Abgründe geguckt hatte. Man hatte zwei Weltkriege erlebt, man hatte den Untergang der Demokratie zu verarbeiten. Also es gab Zuversicht, es gab Bekenntnis zu Institutionen, es gab Freude über die wieder eingeführte Demokratie. Und heute gibt es viele Ängste, Sorgen, viel Nölen, viel Unzufriedenheit. Es gibt die Kritik, der Staat würde übergriffig, überreglementieren, würde Freiräume einengen. Viele sagen, es sei gar keine Demokratie mehr, es sei eine Scheindemokratie, denen da oben sei völlig egal, was man unten denke. Das sind Alarmzeichen, die wir alle ernst nehmen müssen. Unsere Demokratie wieder stärker allen bewusst zu machen, dass das ist unsere Demokratie, dass unsere Verantwortung ist. Wenn Freiherr von Moltke aus dem Widerstand mir gesagt hat, die Deutschen hatten das Gefühl verloren, für ihr eigenes Land verantwortlich zu sein, dann sollte uns das eine Mahnung sein. Und jetzt hat ein Holländer neulich gesagt, geht denn Europa nur auf Trümmern oder geht das auch zwischen Kühlschränken und Fernsehern? Und Europa muss eben auch jetzt gehen, wo wir die Institutionen für selbstverständlich halten.
Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, lieber Otto, ne?
Ja, das möchte ich dann auch so stehen lassen. Und Sie haben ja gleich noch die Veranstaltung in Bornheim in der Europaschule mit Dominik Pinsdorf, der mich ja hier im Gespräch begleitet hat. Und wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch hier bei uns im Studio Merten. Und ich wünsche Ihnen beiden mit Ihrem Publikum in Bornheim viel Erfolg und viel Zuspruch. Und dass Sie etwas Gutes von Bornheim mit nach Hause nehmen.
Bisher kenne ich Herrn Pinsdorf und das lässt weiteres Gutes erwarten. Vielen Dank und Ihnen weiter viel Erfolg mit dem Studio Merten hier des Bürgerradios. Und wenn ich in der Gegend bin, höre ich natürlich auch mal UKW 104,2.
Das ist toll. Das ist wunderbar. Werbung für unseren Sender. Ja, herzlichen Dank, Herr Wulff. Ich danke Ihnen für den Besuch nochmal. Und das war der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hier bei uns im Studio Merten. Wir geben jetzt ab an die Kollegin Claudia Merkle. Die hat noch ein paar Infos am Schluss der Sendung. Und ich sage damit Tschüss. Mein Name ist Otto Ganser.
Mein Name ist Dominik Pinsdorf. Schönen Abend.
Tschüss.
Das Gespräch mit Christian Wulff wurde bereits am 15. Mai aufgezeichnet. Und hier ein Musikwunsch von Christian Wulff, den er uns kurz vor der Aufzeichnung verraten hat. Maybe Bob mit dem Titel Laut sein.
Zu rechnen ist, lass uns laut sein.
Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein, studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören. Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser und Gastmoderator Dominik Pinsdorf. In der Technik wirkte Dietmar Ballner und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Claudia Merkle. In der nächsten Sendung, das ist aber erst am übernächsten Donnerstag, also in 2 Wochen. Ja, auch die NRW-Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubauer war vor kurzem bei uns im Studio Merten zu Gast. Auch hörenswert. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline 022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de.
Und im Internet studiomerten.de.